Willkommen zur neuesten Folge des Ochs-Podcasts. Es ist die etwas und nur leicht verspätete Folge zum Erscheinen des Heftes 187. Und jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich nicht von der Nummer 188 rede, weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt oder wie ihr es vielleicht gar nicht wisst, und es ist keine Hybris meinerseits, ich bin der Zeit immer voraus.
Ach, wirklich?
Ich bin der Zeit
und
voraus.
Weißt du schon?
Ja. Weißt du, warum ich der Zeit voraus bin?
Nee, sag's mir.
Weil immer dann, wenn ihr da draußen das Heft lest, es relativ frisch bekommen habt, es gerade bestellt habt, diesen Podcast hört, ist das Heft für mich eigentlich schon tatsächlich 3 bis 4 Wochen Vergangenheit. 4 Wochen sind es eher. Und ich bin schon volle Kanne am nächsten Heft dran. Und deshalb bin ich der Zeit voraus,
in der Aha.
das Publikum das Heft zur Kenntnis nimmt, hoffe ich. Apropos zur Kenntnis nehmen, was hast du denn aus dem aktuellen Heft bislang zur Kenntnis genommen?
Ja, erstmal muss ich natürlich sagen, ist das jetzt ein bisschen gemein. Ich hatte eine längere Zugfahrt und bin tatsächlich am Stück mal zum Lesen gekommen und ich war letzten Montag total enthusiastisch. Aber das ist jetzt alles schon wieder so ein bisschen verflogen. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, mich zu erinnern, was mir aufgefallen ist oder was ich gelesen habe oder
was aber unbedingt noch anmerken wollte.
Ja, genau. Ja, ich versuch's mal, aber ich habe gerade festgestellt, dass das eigentlich auch eine coole Verbindung das Vergessen oder das nicht mehr im Kopf haben, passt total gut zu dem Thema, das wir vorhin kurz hatten. Du hast ja, darf ich das sagen, was das für ein Interview war?
Ja.
Du hast Dead Bob abgetippt und hast mir erzählt, dass es ja eigentlich die Aufbereitung der ganzen Norman Snow-Geschichte
genau.
auch ist. Und ich dann die Idee hatte, müsste man das doch nochmal separat irgendwo ablegen, weil man liest das und man vergisst das wieder. Und so ging es mir jetzt tatsächlich auch beim aktuellen Heft, dass ich so viele gute Momente hatte und jetzt versuchen muss, die wieder hervorzukramen.
Aber wir haben jetzt im Glück hier das Heft bei uns liegen und können immer wieder einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen, um festzustellen, das könnte man auch anmerken. Ich weiß gar nicht, wie machen das eigentlich normale Menschen, die das Heft einfach nur so als Kundschaft lesen? Textmarket ihr Sachen, die ihr lesen wollt, unbedingt. Markiert ihr euch das? Würde mich interessieren. Schreibt mir doch einfach mal, wie ihr da vorgeht oder nummeriert ihr durch eure Interviewcharts, in welcher Reihenfolge ihr sie lesen wollt. Oder blättert ihr einfach von vorne bis hinten durch und gebt euch unsere Reihenfolge hin. Wie macht ihr das? Wie machst du es?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen geht wie mir auch. Ich suche immer bestimmte Sachen zuerst raus, auf die ich irgendwie, die ich immer nett und unterhaltsam finde. Und die
also quasi so eine Pralinen-Schachtel, wo man dann immer erstmal die so bestimmte Pralinen zuerst rausnimmt, weil man denkt so, das sieht besonders lecker aus, hab's.
Finde ich witzig. Ich habe jetzt eher an die Mixed Pickles gedacht, wo früher immer diese Streiterei war, wer kriegt den Maiskolben, weil immer nur einer, es war immer nur einer im Glas und ich habe mich mit meinem Bruder immer gefightet, beziehungsweise es war dann immer die Frage, wer war schneller und der oder die andere war dann sturzbeleidigt, nicht die Hälfte abbekommen zu haben.
Und was machen wir heute? Wir kaufen uns einfach ein Gläschen voller Maiskolben.
Ja, aber das ist nicht das. Ja.
Aber eigentlich ist das Ochs ja ein Glas voller Maiskolbchen.
Ein Glas voller Maiskolbchen. Ich kann ja vielleicht mal kurz schon anfangen. Ja. Mein Maiskolbchen war klar, die Titelstory, Soko Links, da kommen wir aber bestimmt gleich noch drauf. Was mich aber so ein bisschen getriggert hat, war tatsächlich die Instigators-Geschichte, weil ich da wirklich so ein Flashback hatte, weil das für mich in den 80ern eine ultra wichtige Band war. Und ich glaube, ich hätte da echt jeden Song mitsingen können. Ja, exakt. So die Nobody Listens Anymore fand ich, also ist für mich nach wie vor eine der prägendsten Platten für mich.
Erstaunlicherweise ist es ja wirklich so ein, ja, wir sind jetzt wieder bei diesem komischen Börsentermini, aber sowas wie Hidden Champion, eine Band, die, glaube ich, wenn man jetzt so die so normale Top-Listen irgendwie machen würde, würden die wahrscheinlich gar nicht auftauchen. Mhm. Aber ich habe es auch gemerkt an so ein paar Reaktionen bei Social Media, dass die Leute so, dass es auf jeden Fall eine Menge Leute gibt, denen das genauso ging. So, ach guck mal, die gibt's, die gab's ja auch mal und die gibt's wieder. Die spielen nämlich im Herbst tatsächlich 3 Konzerte in Deutschland und haben eigentlich auf jeden Fall auch Bock auf mehr.
Ja, und ich habe tatsächlich auch, aber ich dachte, oh fuck, ich weiß gar nicht, wann ich die gesehen habe, ob ich sie überhaupt gesehen habe und habe dann geguckt, wo sind denn diese 3 Konzerte und habe tatsächlich nach einer Bahnverbindung nach Bremen geguckt, ob das machbar wäre während der Woche, weil es leider nichts bei uns in der Nähe, also nicht ja, Köln.
Aber ich habe auch an die Turner geschrieben, also der hat auf jeden Fall Bock, ihr am besten nochmal was zu machen.
Ja, glaube ich, stand ja auch im Interview.
Ja. Interview hat Helge gemacht, das, also angesprochen hatte mich Andy Turner, der ist seit Jahren, habe ich mit dem Kontakt, der macht Promo für verschiedene Labels in UK. Und darüber habe ich dann erst auch später irgendwann mal den Namen gecheckt, so dachte, Moment, das ist doch der von den Instigators. Ah. Und dann wiederum fragte er, hey, willst du nicht was machen? Da habe ich Helge geschrieben, Helge, wie sieht's aus? Hast du nicht Zeit? Und Helge, ja klar, habe ich voll Bock. Und so kam das alles wieder zusammen. Ja.
Cool. Also das ist auf jeden Fall spannend. Also spannend für alle, aber vor allem auch spannend für Menschen in meinem Alter.
Was gibt's denn für eine Connection zwischen dir und Kanalterror?
Ich glaube keine.
Doch, klar. FLF.
Ah, okay. Ja, das Interview habe ich noch nicht gelesen.
Da siehst du, FFF.
Wow.
War noch, als wir damals zusammengekommen sind, ich weiß, dass wir sogar mit FFF aus Bonn ein Konzert in Oberkochen gemacht haben.
Boah, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich hatte in meinem Fernsehen auch ein Interview mit
ihm. Ja.
Und was haben die mit Kanal Terror?
Ja, ist einer von denen.
Ach so. Ja. Okay, wow. Wieder was gelernt hier. Unfassbar.
Ne?
Wow.
Mhm.
Oh Mann. Hat das Triebi gemacht?
Das hat Triebi gemacht, ja. Aha. Hat lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Aber jetzt haben wir eine Menge toller Fotos und ein schönes Interview. Und es war tatsächlich auch, ey Leute, ich keine Ahnung, was manche, wenn ich jetzt von euch rede, dann spreche ich ein paar Leute vielleicht an oder auch nicht an. Oder was manche Leute da draußen bei Social Media machen. Auch da wieder die Kommentare und was da geschrieben wurde. Du greifst nur an den Kopf.
Inwiefern?
Ja.
Also das haten, oder?
Ja, ja, also mit dem Zitat, das ja nun wirklich das Zitat, das auch im Interview auftaucht, Punk war mal eine verschworene Gemeinschaft von Ausgestoßenen, was Tommy geschrieben hat. Und dann hat das jede Menge Bots, beziehungsweise glaube ich auch reale Menschen, wenn man sich es anschaut, irgendwelche, ich benutze den Ausdruck jetzt tatsächlich mit größtem Ekel, AfD-Punks, ist ja ein Widerspruch in sich selbst, aber so dagegen, nur wirklich das, der dümmste Scheiß aus den Leuten rausgebrochen bei dem Thema.
Verrückt, oder?
Ja, also
was da Menschen triggert.
Also so, hey, also
so reagiert.
Manche Leute sollen einfach mal die Fresse halten. Aber hey, Meinungsfreiheit, sie können ja schreiben, was sie wollen. Aber im Zweifelsfall, pling, kommt einfach mal die Facebook-Käseglocke über sie drüber, wenn zu viel dummes Gelaber ist.
Oh Mann, ey.
Just saying.
Ja. Okay. Wollen wir denn jetzt...
Ja, ich höre auf zu.
Vorne, von hinten bis vorne, oder soll ich noch mal...
Was du gelesen hast, dann können wir darüber mal...
Ich habe mit sehr großer Begeisterung das Dinosaur Junior Interview gelesen, das für mich tatsächlich auf jeden Fall eins der Highlights in dem Heft ist. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel verraten, aber es hat für mich echt nochmal... Also das war ein Interview, das hat Wolfram mit Jay Maskus gemacht.
Ist er von nach Berlin gefahren?
Genau. Und er hat es echt geschafft, so ein paar Infos aus ihm rauszulocken, die mich sehr erstaunt haben, die ich so nicht vermutet hätte. Aber ja,
war gar nicht so viel Maulfäule geboten diesmal.
Ich habe nicht gewusst, dass er mit seiner Frau zusammen auflegt. Nee. Fand ich erstaunlich. Ich so nicht, dass er Bock hat, unter Leute zu gehen, hätte ich so jetzt gar nicht gedacht.
Nee, ich glaube, es ist eigentlich schon, das ist, der wirkt halt immer so ein bisschen knötterig.
Krauzig.
Glaube ich, knötterig, sagt man hier im Rheinland. Aber wahrscheinlich ist er doch ganz
nett.
kommunikativ, wenn man den Zugang findet.
Also ich hatte das Gefühl, Wolfram hat einfach die richtigen Fragen gestellt, ja. Weil was er natürlich schon einleitend geschrieben hat, ist, dass er, dass Chemeskis nicht so gern über die aktuelle Platte redet. So finde ich auch eigentlich okay, was andere Bands, aber auf dem sie beharren, ne?
Oder du hast Labels, dann, die dann sagen so, ja, jetzt hast du mir 10 Fragen geschickt, aber da ist ja nur eine zur neuen Platte. Da muss doch mehr über die neue Platte geredet werden. Und denkst du so, ey, Promoter und Label, so, es geht doch um die Band, den Künstler, die Künstlerin an sich. Mhm. Und dieses, ja, da muss über die Platte geredet werden. Oh, wie war es im Studio? War es toll im Studio? Ja, im Studio war es toll. Ja.
Aber die Platte ist toll.
Ja.
Wie deine Sour Junior.
Ja.
Lohnt sich unbedingt.
Ist ja jetzt auch raus von daher.
Ist sehr cool. Ja, was habe ich noch gelesen? Ich habe Neurosis gelesen und ich muss tatsächlich sagen, ich musste das Heft dann kurzzeitig zur Seite legen, weil ich
emotional.
Das hat mich tatsächlich emotional total nicht mal gepackt, aber es hat mich fast schon ein bisschen runtergezogen. Also diese Geschichte zum einen, dass die Band ja aufgehört hat in der Öffentlichkeit. Also aufgelöst haben sie sich ja nie.
Aber nach dem Abgang des einen war eben...
War ja Funkstille sozusagen. Und die haben wohl auch gar nicht mehr miteinander geprobt und haben auch nichts mehr zusammen gemacht. Und dann irgendwann doch so geguckt, könnte das denn noch funktionieren? Und... aber ich möchte auch gar nicht zu viel verraten, aber ich finde es ein sehr intensives Interview, was mir dann auch nochmal so gezeigt hat, wie wichtig teilweise Musik auch für mich ist und was Musik mit einem anstellen kann und wo sie einen vielleicht auch mal aus einem Loch holen kann.
Von Till, mit dem ich ja gesprochen habe, ist mir eingefallen, dass vor tatsächlich ist das 20 Jahre her, über 20, nee, 20 Jahre her, als ich mit ihm mal ein Interview auf dem Roadburn Festival in Tilburg gemacht habe. Und ich erinnere mich, dass wir da vor dem Venue irgendwo auf dem Bürgersteig saßen oder knieten oder standen, uns da interviewt haben. Das mir damals eben schon aufgefallen ist, also so ein Typ ist, der, wenn der redet, der saugt dich beinahe so ein. Also das ist so, es gibt Menschen, die haben so eine relativ hypnotische Stimme oder auch die Intensität, mit der sie erzählen, dass du dann einfach so beinahe wie hypnotisiert bist. Also der erzählt sehr intensiv und das hat er auch diesmal getan. Und eigentlich, und du merkst ja auch, wie relativ kurz meine Fragen sind und wie lang seine Antworten.
Aber diese Intensität, die spürt man total beim Lesen. Also ich hatte so das Gefühl, ich war da mit dabei.
Ja.
Das ist schon, also das hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Was ist denn das für ein Vogel hier?
Das
ist eine Meise. Bin mir nicht so sicher. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, auch inhaltlich cool.
Und es war eine Band, die uns halt auch in den 90ern, muss man sagen, speziell in den 90ern viel begleitet hat. Ich weiß, ein total famoses Konzert in der Zeche Karl, das muss auch Mitte der 90er gewesen sein. War es kurz nach der Souls at Zero? Kann es nicht sagen.
Wie viele Platten haben die eigentlich gemacht? Unglaublich viele, oder? Also ich habe die irgendwie nicht...
10 oder so?
Nee, war es nicht mehr. Das Gefühl ist ein Tisch voller Platten letztendlich. Ja. Ja, Iron Roses habe ich auch gelesen. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Hat Roman gemacht, ja.
Ich finde, es ist eine total gute Mischung aus, es ist sehr politisch und auch eine Band, die nicht nur irgendwie Phrasen raushaut, sondern einfach auch mal so Tacheles redet, hatte ich das Gefühl. Und aber dann trotzdem sehr positiv rüberkommt. Also nicht so, alles ist scheiße und wo geht denn das alles noch hin? Und
konstruktiv, ja.
Das fand ich total gut. War sehr spannend, sehr wohltuend zu lesen.
Hast du das Tour Diary von Upright Citizens gelesen?
Oh, ich habe angefangen und ich habe mich echt sehr amüsiert. Weil es natürlich genau in der Form geblieben ist, wie Anton es geschrieben hat. Sprich, es
vor über 40 Jahren. Upright Citizens waren ja die, also eine der ersten deutschen Punkbands, wenn nicht sogar die erste, die in den USA eine Platte rausgebracht hat bei BYO, bei der Youth Organization, dem Label von Youth Brigade, dem Punkrock-Bowling-Veranstaltern, und die auch dann in den USA auf Tour waren, wochenlang. Und er hatte damals ein handschriftliches Tour-Diary geschrieben.
Unglaublich.
Nur in Großbuchstaben. Und unser Archivmitarbeiter Armin hat sich die Mühe gemacht, das alles abzutippen. Wir haben das dann nochmal redigiert alles und das eben jetzt abzudrucken, weil ich fand das einfach ein wichtiges Dokument, dass man mal ins digitale Zeitalter hinüberretten musste. Und Anton hat uns dann auch noch einiges an Fotos besorgt von damals. Ich fand das auch sehr interessant zu lesen, die das, wie man damals Mitte der 80er, das war 1985, die USA wahrgenommen hat.
Ja, vor allem auch eine Szene ohne Internet.
Ja.
Auch, also es war ja auch die Zeit, dass wir das erste Mal, nee, ein bisschen später, als wir das erste Mal in den USA waren, wo man über Brief,
ja, Mobiltelefone,
Leute zum Pennen gesucht hat oder Kleinanzeigen im Maximum Rock'n'Roll und all sowas. Und da erzählt er ja auch ein bisschen davon. Das war schon eine komplett andere Art, auch zu reisen. Kannst ja nicht mal eben anrufen, weil du weißt, es kostet irgendwie, keine Ahnung, 2 Minuten 30 Euro oder Mark damals noch. Also ich kann mich da noch gut erinnern, dass das schon alles auch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Reisen ohne Lifehacks, die es sehr einfach machen im Grunde.
Ja.
Wäre ich heute vielleicht nochmal einen Versuch wert, auf Reisen zu gehen. Ja, wahrscheinlich gibt es längst irgendwelche Leute, die das haha dann in ihrem Internetblog porträtieren.
Wahrscheinlich, ja.
Dass man mal auf so eine Reise geht und das Ganze nur mit den Bordmitteln des Jahres 1985.
Boah. Wäre natürlich die Frage, wie ist es denn dann heute? Weil du kannst ja nicht einfach nur sagen, du nutzt nicht das Internet und du nutzt kein Handy. Das ist es ja nicht. Es war ja auch einfach eine andere Zeit, wo eben so diese Anzeigenkultur noch da war, dass du eine Kleinanzeige von mir, also wenn du zumindest in Punkkreisen gereist bist, also ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist.
Ja, dafür würden wir vielleicht die Kleinanzeigensektion im Ox wieder aufleben lassen, wenn niemand das braucht dann.
Also ich finde, das war damals schon ein wesentlicher Bestandteil.
Schreibt Postkarten, hey, veranstalte ein Konzert mit meiner Band.
Ja, 5 Monate später kommt die dann mal irgendwann an oder so. Bei der deutschen oder was auch immer Post. Ja. Joachim, nicht weiterblättern jetzt. Ich habe extra hier aufgeschlagen, deinen Punk-Traditionen, Nietenpatronen und Ketten. Und wollte dich fragen, hattest du mal auch so eine Nietenlederjacke? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich hatte das, was ich auch erwähnt habe, obwohl ich ja nicht rauche war, hatte ich irgendwie so von den Big-Feuerzeugen diese Metallkappen, so am Kragenspiegel von so einer Wildlederjacke, die ich hatte, damals trug man ja gerne so diese hellbraunen Wildlederjacken.
Ah, wo du hinten das Einsturze Neubauten-Logo drauf.
Ja, hatte ich, glaube ich, ja.
Also eine hattest du auf jeden Fall, das war
ja. Da sind irgendwann die Ärmel abgefallen und ich hatte da auch ein Anti-Atom-Logo drauf. Und dann sollten wir mit der Schule, mit der Physikklasse, Kernkraftwerk Gundremmingen. Ja, dann hat der Wichser von Guide mich gezwungen, die Jacke auszuziehen, weil mit dem Anti-Atom-Logo würde ich hier nicht reinkommen. Ich weiß nicht mehr, Lust, Angst hatte, dass ich ihm den Scheißlein in die Luft
spiele. Ja, wahrscheinlich. Hast du schon damals sehr aggressiv ausgesehen.
Ja, also das hatte ich.
Man muss dazu sagen, Gundremmingen war ja ganz in der Nähe von da, wo wir früher gelebt haben. Ne?
Ja, ich konnte quasi von meinem Kinderzimmer aus die amerikanischen Kampfbomber dabei beobachten, wie sie das Kernkraftwerk als Zielpunkt verwendet haben für ihre Tiefflüge. Eigentlich eine brillante Idee. Ist zum Glück nichts passiert, aber ja.
Oh Mann.
Ich habe schon darüber gesprochen, dass ich diese Punk-Traditionen Serie auch als Buch veröffentlichen werde.
Da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, aber jetzt bist du mir zuvor gekommen.
Shameless Self-Promotion.
Ja. Aber ich finde das eine coole Idee, jetzt ganz unvoreingenommen und ohne Ansehen der Person hier neben mir. Das ist echt ein kurzweiliges, kleines Ding.
Aber was heißt kleines Ding? 50 plus 1 Texte.
Plus sehr, sehr zauberhafte Illustrationen von Rauti natürlich, der das gut in Bilder umgesetzt hat, finde ich.
Ja.
Ja, lohnt sich, glaube ich, als cooles Weihnachtsgeschenk.
Gute Nachtgeschichten.
Gute Nachtgeschichten.
Ein ganzes Jahr lang kann man sich jeden Tag einen Wochentag aussuchen, an dem man jede Woche eine kleine gute Nachtgeschichte aus meinem Buch sich selber vorliest oder gegenseitig.
Ja, dann geht es mir so wie gestern Abend, als wir unseren iPod nach einem Witz gefragt haben. Neben dem Bett. Und ich so lachen musste, dass ich nicht mehr einschlafen konnte.
Was war der Witz mit dem Magnet? Wie ging der Plan nochmal?
Der war so großartig. Der war, treffen sich zwei Magneten, sagt der eine, was ziehst du heute an? Ich fand den total geil. Ich habe echt gut gelacht.
Ja.
Aber vielleicht lag es so an den zwei Cuba Libre, die wir auf dem Rock gegen Rechts Konzert vorher
haben. Möglicherweise. Für die Revolution in Kuba hatten wir die getrunken. Natürlich nur deshalb.
Ach ja. Gut.
Wir gehen übrigens, weil ich gerade die Anzeige aufgeschlagen sehe, am 30.09. nach Düsseldorf ins Savoy Theater, wo John Rupp und Mark Reeder und jeweils Gäste vor Ort sein werden, die so zum Thema Punk Dinge erzählen werden. Und das, glaube ich, wird ganz spannend. Das Ganze geht in Wiesbaden los am 22. über Hannover, Hamburg, Berlin,
Leipzig
und dann eben Düsseldorf. Und da werden wir auf jeden Fall vor Ort sein und ich denke, das wird ganz spannend. Schaut einfach mal Alive Without Punk. So heißt auch das, so heißt nicht das Buch von John Rupp. Das Buch von John Rupp heißt Punk Rock Ruin My Life. Rezension auch im aktuellen Heft. Und das ist, denke ich, eine ganz gute, wie soll ich sagen, Oral History Nummer zur Geschichte von Punk. Und ich glaube, es wird gar nicht mal so. Alte Männer erzählen irgendwelche Schwänke, weil auch da muss man sagen, John Rupp ist eigentlich jemand, der sehr im Hier und Jetzt lebt und auch eine Agenda hat, die sehr gegenwärtig ist. Der Mann lebt vegan, ist auch in der, wie soll man sagen, Umweltschutzbewegung, ja, klingt so doof, aber also diese Planet First, wie auch immer, Bewegung ist ja auch aktiv. Also er kümmert sich einfach um die Welt hier im Jetzt, im Hier und Jetzt. Hat zwar einige Sachen zu erzählen, auch aus der Vergangenheit, aber guter Typ. Und Mark Reeder, der ja auch zwar eine lange Geschichte auch mit Berlin hat, hat Joy Division damals veranstaltet und begleitet. Ja, ich denke, ich bin darauf gespannt, was die da so zu berichten haben und was auch die Gäste dann. Zum Beispiel wird in Düsseldorf dabei sein Pauline Murray von Penetration, Annette Benjamin von Hansaplast, Budgie von Susan Banshees und Stefan Schwab von Mail. Den Stefan Schwab von Mail, den haben wir ja neulich noch getroffen.
Mhm.
Backstage im Ruppodrode, dann sagt er so, Joachim, wir wollten uns auch mal treffen wegen Interview. Das müssen wir auch mal tun. Netter Kerl, den ich hier auch irgendwie alle Nase lang sehe, mit einem exquisiten Geschmack für Mützen. Er hat ihm schon beinahe seine Mütze geklaut, weil die sehr gut ist. Sehr cool.
Ja, stimmt. Aber ich würde gerne noch kurz einhaken, was du gesagt hast, von wegen alte weiße Männer eingeladen. Er hat nämlich auch Frauen eingeladen, was ich cool finde, aus der Punk-Szene. Also nicht nur alte weiße Männer, Geschwätz, sondern es sind auch Frauen mit am Start. Die Annette Benjamin finde ich mag ich sehr.
Mhm. Ist
eine coole Frau. Und ich denke, es wird interessant werden, weil die sich auch gegenseitig so ein bisschen interviewen. Also es ist nicht ein Vorlesen aus irgendeinem Buch oder sowas, ja, sondern schon, ich weiß nicht, ob sie auch ein bisschen erzählen aus der Zeit oder keine Ahnung, aber es könnte gut werden, ja.
Haben wir schon über Soko Links gesprochen?
Nein.
Hast du das gelesen?
Ja, habe ich gelesen.
Und?
Auf was willst du raus?
Musikalisch, inhaltlich?
Ja, musikalisch ist es tatsächlich nicht so ganz meine.
Aha.
Wie aha?
Nein. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Haha.
Ja, ich wusste es irgendwie.
Ja. Aber. Vielleicht müsste ich es ja öfter anhören. Könnte sein, dass es dann irgendwie funktioniert. Aber
sehr unterhaltsamer Ballerpunk.
Ja, aber es ist. Also ich stehe auf die seriöse.
Auf die seriöse.
Auf den seriösen Hardcore.
Seriösens hier inhaltlich, muss man sagen. Nämlich, wenn es darum geht.
Liebe Bernd, bitte nicht persönlich nehmen. Ich höre mir das vielleicht noch mal ein paar Mal an. Vielleicht funktioniert es ja dann doch, wenn ich mich so ein bisschen geöffnet habe der Musik. Aber inhaltlich fand ich es auf jeden Fall spannend. Und ich habe mir auch sehr aus dem Herzen gesprochen, als es um die Diskussion links und links, oder gibt es nochmal links geht, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, sich komplett zu bekriegen, sondern zu versuchen, zu sagen, okay, das ist deine Meinung, ich habe die Meinung, aber wir können trotzdem zusammen jetzt Spaß haben, ist blöd gesagt, aber und das fand ich sehr versöhnlich. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Das hat mir gut gefallen.
Ja. Wobei ich gestern bei dem Rock gegen Rechts waren circa 20, 30 Stände und da waren bisweilen schon auch, wie soll ich sagen, interessante Vertreter dessen, was man als links bezeichnet, mit dabei. Ganz ehrlich, einen Stand von der MLPD brauche ich wirklich nirgendwo, muss man einfach mal klar sagen. Und ich hatte auch großen Spaß dran, als ich mit dem einen Herren an dem einen Parteienstand stand und fragte, ob das jetzt hier von die Partei ein Stand sei. Also, was soll das denn? Ich so, naja, das ist doch hier Satire oder was? Was soll das sein? Die Sozialistische Gleichheitspartei.
Also unfassbar.
Ich hab den, nein, Trotzki, ja, Trotzki, alles klar. Gut, Trotzki, aber egal, das war sehr lustig. Ich war ein bisschen im Zappen, wusste nicht mehr, dass es die Sozialistische Gleichheitspartei gibt. Ich kannte nur die Sozialistische Einheitspartei, aber das ist ja offensichtlich auch nochmal was anderes.
Das ist wahrscheinlich wie die Volksfront von Judäa.
Judäische Volksfront, ja. Keine Ahnung, man weiß nicht. Also sehr drollig, was da so geboten war in der Hinsicht.
Ja. Aber du schweifst dir ab. Möchtest du bei Soko Links noch irgendwie was sagen, was bei deiner Intention, die auf den Titel zu nehmen?
Also die Frage kam ja auf, als mich der Thomas von Leukämie und von Fat Flag Records, die ja die Platte zusammen mit der Band veröffentlicht haben, eben fragte, so, hey, wäre das vielleicht was? Und das war auch schon irgendwann im Herbst 2025, wo ich dann ja sagte, ja, weiß nicht, mal gucken, mal hören lassen. So, unschlüssig, gibt es das auch her? Hatte halt auch so, ich wusste halt auch nicht so genau, wo ich die jetzt einordnen sollen, dann gehören halt für Vorgespräche auch, wenn man sagt, okay, wo stehen die denn, wo stehen die gerade auch als Band, die in Leipzig, Leipziger Ecke ansässig ist, wo innerhalb der durchaus ja, wir sprachen gerade schon davon, sehr divers aufgestellten, um es mal vorsichtig auszudrücken, linken Szene in Leipzig, wo stehen die da? Und dann war halt relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall die gleichen Sachen scheiße finden. Und damit war dann, okay, ja gut, komm, lass uns das machen. Und die haben einfach sehr spannende Dinge erzählt zum Kampf gegen rechts und was zu tun ist, die haben auch beide also meine beiden Interviewpartner auch Kontext, also im privaten, beruflichen Bereich, den sie natürlich raushalten. Sie treten ja mit Masken auf, wo man schon erkennen kann, wie groß da die Sorge ist angesichts der Entwicklungen in der deutschen Parteienlandschaft und speziell in den Bundesländern, in denen diesen Herbst jetzt eben Wahlen sind. Und in dem Kontext finde ich das schon auch spannend und wichtig zu lesen. Ja.
Ja.
Was haben wir noch? Dran, so Junior hatten wir. Ich gehe jetzt mal gerade die Titelband zu hören. 9-Pound-Hammer.
Nine-Pound-Hammer
finde ich auch spannend. Ja, ist schön. Das hat Norbert gemacht, der ja dem Ochs auch schon seit Ewigkeiten verbunden ist, seit den 90ern schon. Und der hatte die, leider haben sie nicht hier in der Ecke gespielt, der hatte die schon im Frühjahr in Amsterdam gesehen und hat da ein Interview gemacht. Und die haben dann über einen Typen, der ein Buch zu denen gemacht hat, das wir auch schon Ox reviewed haben, sind wir auch an schöne alte Fotos rangekommen. Und so war das auch ein ganz cooles Ding. Das ist halt eine Band aus dem Wildnis, die ich so diese ganze New Bomb Turks und Nine von Temma und diese ganze Crypt Records Sache von, ja, eben auch schon Mitte der 90er.
Cool.
Unter unserer Serie DIY Punk, wo es umgeht, Kultureinrichtungen, sprich Leute, die Konzerte machen im weitesten Sinne, haben wir diesmal mit Timo und Guntram vom AOZ Bahndamm ein Devo gemacht.
Ja, unser drittes Zuhause nach dem Waldmeister, würde ich mal sagen.
Oder? Ja, also der Schön da. Mhm. Und Wermeskirchen, ihr wisst, es liegt nicht so weit von Solingen, ist nur ein ganzes Stück zu fahren.
Leider, ja, es ist so. Aber lohnt sich schon. Ich meine auch, also toller Laden, nette Leute, gute Konzerte.
Ja, und es liegt so.
Es ist,
also, nee, es kommt immer darauf an, von wo aus es am Arsch der Welt liegt. Also, wenn man von Köln aus ist, man da in einer Viertelstunde, 20 Minuten da, abends, wenn nicht viel los ist. Und von der Ecke Hagen, Wuppertal auch, je nachdem, wo man da ist. Von uns ist es tatsächlich so, dass, wenn ich das im Navi eingebe, über Landstraße fahren wir, glaube ich, 35 Minuten. Weil das Navi manchmal sagt, hier fahr doch über Autobahn, A3, A1, da sind es dann statt, keine Ahnung, 20 Kilometer, 40 Kilometer, aber über Autobahn fast genauso schnell, aber irgendwie widerstrebt mir das.
Ja,
dann fahren wir lieber die Serpentinien bei Schloss Burg hoch und
wenn sie gerade. Begegnen kommt, einem Füchschen, wie letztens, der mal so eben neben der Straße.
Da sagen sie Gott, Fuchs und Hase gute Nacht.
Ja, wahrscheinlich ist es. Den Hasen haben wir nicht gesehen. So, wo geht's weiter?
So viel haben wir hier drin. Ich schau gerade. Los Fastidios. Ach man, das war das Heft der Tour Diaries. Los Fastidios, die uns ja auch alle naselang begegnen.
Vielleicht auf dem Ruhrpodronium?
Ja, die waren vor einigen Monaten in Südamerika, Süd- und Mittelamerika unterwegs. Und Enrico hat uns dafür ein Tour Diary geschrieben. Und ich finde, der kann das sehr gut. Und ich finde es immer spannender, als jetzt eine Band zu interviewen. Und wie war es da so, die Leute einfach selber erzählen zu lassen, wie sie das so erleben auf Tour. Und war voll, einfach jetzt, als wir noch sprachen beim Robert Rodeo, aber völlig euphorisch noch, wie sie aufgenommen wurden, wie erfüllend das ist. Und das ist schon schön zu hören, wie auch sowas halt Leute verbindet.
Ach, schön
und dann
zu lesen.
Hatten wir noch ein Tour Diary von, ich finde, es ist immer noch einer der, ich lache mich schlapp, bescheuert genialsten Bandnamen, das gelbe Pompeii. Das ist die Band von dem Sebastian, der auch das dieses Jahr wohl zum letzten Mal stattgefunden habende Krach am Bach Festival mit veranstaltet. Und die andere Band, die mit dabei war, ist Thin Ice. Die kommen ja aus der gleichen Ecke.
Da spielt doch auch einer mit. Ich weiß aber nicht mehr welche. Also eine spielt in beiden.
Ja, 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 ja.
Weil das habe ich nämlich auch gelesen.
Ja, und die waren in Indonesien auf Tour.
Das klang aber auch sehr abenteuerlich, sagen wir mal so.
Ja, 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 ja.
Da bin ich nicht ohne gewesen.
Ja.
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 Da finde ich auch mal eine coole Sache, so ein bisschen was zum einen vom Tourleben mitzukriegen, aber auch wie das ist für eine Band in einem ganz anderen kulturellen Kontext auch zu spielen. Ja.
Boah. Wir kommen, glaube ich, von den 172 Seiten echt nicht mehr runter. Also Ox hat ja mal 132 und 148. Dann wurden es 164 und jetzt sind es irgendwie seine ganze Weile 172. Und das ist, ich würde mal behaupten, wie Menschen, die merken, dass sie aus Gründen vielleicht hier und da irgendwie so ein Zentimeterchen an Umfang zugelegt haben oder hier und da ein Kilo, davon wieder runterzukommen. Also ich glaube, dem Ox wird auch die Ozempic-Spritze nichts helfen.
Das du meinst, das Ox hat jetzt auch ein Bierbäuchlein, oder was?
Ja, das ist das mit den 172 Seiten auf jeden Fall so. Ne, also, wenn man das nach irgendwas wirft, kann es schon bei einer Verletzung ergeben.
Ja. Aber es, also ich muss gestehen, ich bin ein bisschen in die Nähe gerissen. Ja, ich finde das cool, aber es stresst mich dann schon ein bisschen noch mehr zu lesen. Es ist,
das ist ja nur ein Angebot.
Ach so, aber das habe ich, das Gefühl habe ich nicht, wenn du mit mir sprichst, dass es ein Angebot ist.
Nee, weil ich bin dann schon manchmal so, hast du das Ding jetzt endlich mal gelesen? Das neue Heft kommt schon bald. Hast du das schon gelesen? Lies das doch mal.
Nein, du sagst immer, das hast du doch, das stand doch im Ox, wenn ich dich irgendwas frage.
Ja, das ist
unser Ding.
Das ist der Punkt, das stand doch im Ox. Also, ne?
Aber es ist immer ein bisschen unangenehm.
Das ist doch hier so vorgeschriebener Lesestoff.
Ja, zu viel zu lesen, zu wenig Zeit, Joachim. Das ist leider nicht
so. So viel Zeit muss sein. Ja, da wollte ich noch eine Sache erwähnen. Ach, den Kanon des guten Geschmacks. Japan. So. Da habe ich jetzt
noch nicht
was gepostet. Helge hat diesmal also den zweiten Teil seines Japan-Hardcore-Kanons. Diese Rubrik, weiß nicht, ob ich das jemals erklärt habe. Ein Kanon ist ja so ein das, was relevant ist zu einem bestimmten Thema.
Spricht man das nicht anders aus?
Canon?
Nein.
Kanon?
Ja, wieso?
Kanon.
Ja, ein Kanon ist doch auch das, was man singt.
Mit unerstimmig ist, ja, genau. Das ist ja was
aber
anderes.
Aber irgendjemand hat das letztens mal anders ausgesprochen. Aber ich,
Kanun?
Nee.
Ich wüsste gar nicht, das sind nur zwei Vokale, die man entweder den einen oder den anderen betont. Und den anderen betont, dann das ist falsch.
Aber Kanon hört sich auch so komisch an.
Tja.
Ich krieg's jetzt gar
nicht. Also diese Rubrik ist auf jeden Fall haha, Kanone. Und in der zweiten Folge geht es auch nochmal um Japan und da taucht auch eine Band auf und das wollte ich mir erzählen. Schaut mal bei Social Media rein, geht mal ein Stück zurück, habe ich einen Flyer von Rose Rose gepostet.
Oh Gott!
Ja, das war nämlich das erste und zweite Interview, die ich fürs Ox überhaupt gemacht habe.
Ich erinnere mich nur wie heute.
Es war Ende November 1988 im Spaßhaus in Schleswig-Holstein. Und mein Freund Rainer hat mir neulich beim Aufräumen Keller gefunden, einen Flyer von dem Konzert abfotografiert und geschält. Rose Rose und Kings of Oblivion. Und in der ersten Ox-Ausgabe sind die Interviews drin. Rose Rose, japanische Band, die kein Wort Englisch sprach und die ich trotzdem interviewt habe. Sehr unterhaltsam, was dabei rausgekommen ist damals. Wir werden das Interview in Kürze auch auf die Website stellen. Und die tauchen eben auch in dem zweiten Kanon auf und da war dann auch wieder so ein Kreis geschlossen.
Ich sag nur, see at high place.
Like high place.
Oder like high place, so war das. Das war unfassbar.
Das war's.
Like high place.
Like high place. Was das bedeuten soll, ich kann es euch erklären. Wir haben mal mit einer japanischen Band ein E-Mail-Interview gemacht und dann kam das zurück und dann tauchte irgendwo in dem Text relativ zum Schluss auf Like High Place. Wir haben dann wochenlang, ich übertreibe jetzt etwas, gerätselt, was Like High Place bedeuten mag. Bis wir herausfanden, dass sie meinten, siehe oben. Also habe ich doch da oben schon beantwortet.
Ah, ich dachte, das waren Rose Rose.
Die nee.
Jetzt gar nicht mehr.
Aber Like High Place.
Ja, gut. Okay. Ah.
So.
Das Citizen-Interview habe ich gelesen.
Ah,
übrigens.
Wie findest du jetzt gut?
Ja, tatsächlich. Auch eine der Bands. Also es ist eigentlich so mein Beuteschema, würde ich sagen. Aber irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt. Und das Interview finde ich tatsächlich auch interessant. Weil es schon auch sehr in die Gefühlswelt eintaucht, sagen wir mal so. Und dass sowohl das Album der Band jetzt geworden ist, dass alles, was bisher war, irgendwie so zusammenfasst. Also ich kenne die anderen Alben nicht, deswegen weiß ich es nicht, aber ich finde es so von den Beweggründen her spannend.
Darf ich bei dem Thema noch eine kleine statistische Anmerkung machen?
Ja, bitte.
Es ist das Heft der C-Bands. Wir haben Kanalterror, wir haben Cancer Bats, wir haben Co-Defendants,
Citizen,
Cavity, Ceremony,
Citizen, unfassbar.
Center of the Pyre.
Ach ja, wir sind dann vielleicht noch. Das habe ich auch gelesen.
Und Panikraum auch?
Nein, noch nicht. Aber ich fand das schon sehr.
Center of the Pyre ist die Band, die Maul von E80 mit seiner Frau Britta zusammen gegründet hat. Oder sie mit ihm, je nachdem. Und die haben ja schon zwei Platten im Vorfeld gemacht gehabt. Jetzt kam die dritte Platte. Und das ist schon sehr epische, intensive Musik. Post-punkig, aber auch, finde ich, durchaus mit so einem gewissen Psychedelic-Touch beinahe. Und da haben wir eine Doppelseite, weil Roman noch ein Interview gemacht hat mit Panikraum. Und das ist ja wiederum auch Mönchengladbach-Connection hier, die Strafe und Nico von E80 am Schlagzeug. Also haben wir diesmal von der Doppelseite quasi zwei Drittel E80 im Heft. Das Binate Drittel, da muss ich den Man in Black noch
mal. Es sind vier.
Sind vier, entschuldigen, ja. Ja, ja. Da muss ich den Man in Black noch mal ein bisschen
erst gehen. Ich glaube, das weißt du auch gerade.
Auf Konzerten.
Er rennt davon, wenn er
den. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Machen wir ein Interview? Machen wir ein Interview?
Nein, nein. Ich habe gesagt, nein. Schauen wir mal.
Mal gucken, wer von euch starkköpfiger ist.
Genau.
Wir werden sehen.
Ja. Ja, danke, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und in 8 Wochen belabern wir euch wieder mit den Sachen. Zwischendurch, also, wenn das Punk-Tradition-Buch rausgekommen ist, vielleicht gibt es auch nochmal eine Sonderfolge. Und ja.
Dann. Meinst du, wir lesen dann draus vor? Als gute Nacht.
Nur als Hörbuch. Ich bin nicht. Müsste mir vielleicht irgendjemand als Hörbuchsprecher besorgen, der das vorliest. Vielleicht mache ich das ja auch noch.
Ich sage jetzt nichts, wenn ich da gerade im Kopf hatte.
Okay, das verraten wir beim nächsten Mal. Gut. Dann macht's gut und
bis bald. Tschüss da draußen. Tschö.